Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, die ihr hier vor Ort seid, aber auch die Geschwister zu Hause am Bildschirm, will ich ganz herzlich begrüßen. Danke, Uli, für deine einleitenden Worte und auch für die Lieder, die du ausgesucht hast. Wir haben im letzten Lied gesungen, in der Stille angekommen, lege ich meine Maske ab. Wir müssen sie anziehen in diesen Zeiten, in der wir sind. Aber wir haben auch gesungen, in der Stille angekommen, schreie ich meine Angst heraus. Und ich kann mit meiner Angst auch zu Gott gehen und sie ihm bringen. Das ist schön, wer das für sich in Anspruch nehmen kann. Wir sind jetzt in der 10. Woche, wo wir diesen Lockdown haben, diese Ausgangssperre, wo dieses Ereignis geschehen ist mit diesem Virus, der zu uns gekommen ist und das ganze Leben, unsere ganze Gesellschaft in gewisser Weise lahmgelegt hat. Es ist wie eingefroren. Ja, man durfte sich kaum noch frei bewegen, man konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, viele, viele Dinge waren nicht mehr möglich. Wir haben eine Einschränkung auch unserer Grundwerte erlebt, die wir sich so haben noch gar nicht vorstellen können. Aber nach 10 Wochen melden sich schon die ersten Stimmen und man wird sich bewusst, dass das Ganze ja nicht nur Nachteile hat, sondern auch Chancen bürgen kann. Jetzt wird jedem deutlich, nach welchen Wertmaßstäben wir Menschen eigentlich leben. Das sehen wir in der Wirtschaft, aber auch in moralischen Bereichen. Dinge, die früher nicht so wichtig waren, worauf man keinen Wert gelegt hat, werden jetzt herausgehoben, weil man merkt, da ist irgendeine Schieflage entstanden. Schwachstellen werden schonungslos deutlich in unseren Tagen heutzutage. Und es gibt Menschen, die jetzt sagen, jetzt brauchen wir eine Veränderung. Eine Veränderung, die zukunftsorientiert ausgerichtet ist, die uns was Positives bringen soll. Die ersten gehen jetzt schon wieder auf Demonstrationen hinaus und man vertritt Werte, für die man wieder einstehen will. Man will die Grundwerte wieder herstellen. Man möchte, dass die Menschen wieder bestimmte Freiheiten kriegen sollen. Menschenrechte werden hochgehalten. In der modernen Auffassung, was Menschenrechte anbelangt, da heißt es, der Wert der aller Menschen ist gleichermaßen unabhängig von ihren Unterscheidungsmerkmalen zugeschrieben. Also der Wert ist, dass alle Menschen gleich wertvoll ist. Und der zweite Punkt ist, der Wert, mit dem sich die menschliche Art über alle Lebewesen und Dinge herausstellt. Das sind zwei Punkte, die in unserem Grundgesetz auch fest verankert sind. Und wir fragen uns natürlich, wie kommen die überhaupt da rein ins Grundgesetz oder warum ist uns Menschen das so wertvoll? Menschenwürde und der Wert des Menschen. Was hat das da auf sich und was kann uns heute Morgen das was geben? Und dazu möchte ich mit euch gemeinsam in der Bibel nachschlagen. Schlagt's mal bitte Psalm 8 auf, den wollen wir uns heute anschauen. Ich habe die Predigt überschrieben mit unantastbare Würde. Ich habe die Predigt in 3 Teile aufgegliedert. Wir werden vom Vers 2 den ersten Teil betrachten. Woher kommt denn eigentlich der Wert oder die Würde? Wo ist denn eigentlich der Wohnort von Wert und von Würde? Dann schauen wir den zweiten Teil, das sind die Verse 3 bis 5, da wo es darum geht, Gott, die Würde und der Mensch, in welchem Verhältnis stehen die zueinander. Und der dritte Punkt, das ist der Vers 6 bis 9, wo es darum geht, die Würdigung des Menschen. Zunächst schauen wir zum ersten Punkt in Vers 2. Den lese ich mit euch gemeinsam. Ein Psalm ist das von David und ich lese von Vers 2. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Der Psalm David beginnt hier genauso, wie er Psalm hier in Vers 10 dann auch endet mit den gleichen Worten. David rühmt und verkündigt hier Gottes majestätischen Namen. Der Name, das bedeutet hier auch das geoffenbarte Wesen, wie sich Gott auch den Menschen offenbart hat, zum Beispiel bei Mose. Ich bin, der ich bin. Und dieser Name ist über die ganze Erde, über alle Schöpfungen wertvoll. Und er wird herausgehoben und erhöht. Sein Glanz, seine Herrlichkeit wird verehrt. Es wird aufgezeigt, dass David und die ganze Schöpfung einen Herrscher hat, dem Lob, Anerkennung und Ehre zusteht. Und wenn wir darüber nachdenken, woher kommt die Wertigkeit, woher kommt Würde, wo kann ich Würde finden, dann müssen wir erst einmal sehen, dass ich bei Gott anfangen muss. Das heißt, der Ursprung aller Würde finden wir erstmal bei Gott. Der Vers 2 beschreibt die Majestät Gottes, seine Erhabenheit, seine Herrlichkeit, die Gott, so steht es in dem Vers am Ende, ganz, ganz hoch gelegt hat in den Himmel oder über den Himmel hat er diese Herrlichkeit und diese Würde gestellt. Und damit ist sie für uns unantastbar. Wir kommen auf den Mond und vielleicht nochmal auf den Mars, aber höher kommen wir momentan nicht. Wenn wir über den Ursprung und über die Bedeutung von Würde und Wertigkeit nachdenken, dann müssen wir bis an den Anfang unserer Menschheitsgeschichte zurückgehen. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir schon ganz, ganz am Anfang, dann heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt schauen wir uns mal einen Psalm kurz an. Psalm 19 von David auch den zweiten Vers. Was David über den Himmel und die Erde oder über den Himmel allgemein sagt. Da heißt es, Psalm 19, Vers 2, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölk verkündigen seine Hände Werk. Hier bezeugt das Erschaffene schon ganz am Anfang, wer der Ursprung und wo die Wohnung der Herrlichkeit, wo die Würde zu finden ist. Dieser überirdische Licht der Herrlichkeit, das am Anfang alles hervorgebracht hat, ist die Nähe Gottes und ist das, was aus Gott herauskommt. Das ganze Universum ist in gewisser Weise, so sagt uns hier David, eine Symphonie, die zur Ehre Gottes spielt. Der gleiche, der Urheber und Erhalter unserer Existenz ist, besitzt auch die höchste Würde im ganzen Universum. So sagt uns die Bibel. Gott existiert sowohl vor wie auch nach dieser Zeit, in der wir leben. Er ist die höchste Instanz all seines Seins. Ohne Anfang und ohne Ende. Er besitzt eine allumfassende Würde, die er unerreichbar hoch im Himmel aufbewahrt hat. Die Würde existiert also. Und die Würde hat einen Wohnort. Sie ist da, wo Gott ist. Und sie besteht in Ewigkeit. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Verse 3 und 5. Gott, die Würde und der Mensch. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deine Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue, deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Hier staunen wir mit David darüber, dass Gott die geringe Kraft von Kindern und Säuglingen in Anspruch nimmt, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die ihm willentlich verhöhnen, entehren oder einfach nicht die Ehre entgegenbringen möchten, die ihm zusteht. Als der Herr Jesus in Jerusalem eingezogen ist, da sind viele, viele Kinder aufgestanden und haben ihn gelobt und gepriesen und haben Hosianna gerufen und ihm wurde Ehre zuteil. aber die unwilligen hohen Priester und Schriftgelehrten sind vorgetreten und haben ihm diese Ehre verwehren wollen. Und der Herr Jesus benutzt genau diesen Vers 3, um sich rechtzufertigen. Aus dem Munde von Kindern und Säuglingen hast du dir Ehre bereitet. Und dahinter steht ein Gedanke, dass der Schwächste den Starken zum Schweigen, ja zum Bestürzung bringen soll. Gott ist in den schwachen Dingen stärker als jeder Feind. Um seine Kraft und Würde unter Beweis zu stellen, hat er das uns in vielen Beispielen in der Bibel auch dargelegt. Wir sehen das bei Mose, der einen Hirtenstab in der Hand gehalten hat, aber mit diesem Hirtenstab hat er die Macht Ägyptens bezwungen. Mit Gottes Hilfe natürlich. Und Simson zum Beispiel, ein Richter Israel, hat mit einem Eselskinnbacken eine ganze Armee der Philister zur Strecke gebracht. David selber hat mit 5 glatten Steinen bewaffnet Goliath besiegt. Und heute kommt ein Virus und lähmt unsere ganze Wirtschaft und Gesellschaft. Wir lesen aus 1. Korinther, im 1. Kapitel, die Verse 27 bis 29. Hier schreibt Paulus von Vers 27 weg: Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete der hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Gott erwählt auch heute die geringsten und niedrigsten Menschen aus, um seine Kraft und Majestät denen zu offenbaren, die sich gegen ihn stellen. Der Mensch, sogar schwache Kinder und Säuglinge, vermitteln ein Bild von Kraft und Würde, die Gott auf sie legt, in sie quasi legt, damit sie ihn bestätigen. Und warum tut das Gott? In Vers 29 heißt es hier, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Wir sollen nicht nach dem Sternen greifen, um unantastbar zu werden, sondern wir sollen die Sterne anschauen, um, wenn wir sie betrachten, die unantastbare Würde Gottes zu erkennen. Weil das ist eigentlich die Bestimmung, die Gott in uns hineingelegt hat. Im gleichen Kapitel, also im 1. Korinther, im 1. Kapitel, lese ich mal die Verse 19 bis 21 noch. Da heißt es, denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Hier sehen wir, dass dem Mensch eine würdevolle Aufgabe mitgegeben ist. Er soll durch das Geschaffene, in dem er steht, eine Wahrheit für sich erkennen. Er ist in der Lage, mit seinem Verstand, mit seinem Wissen, die Handschrift Gottes zu sehen, was Gott geschaffen hat, dass da jemand dahinter steht. Aber stattdessen suchen die Menschen nicht Gottes Ehre und nicht seine Würde und nicht seinen Reichtum, sondern sie suchen quasi ihre eigene Ehre und ihren eigenen Reichtum. Und dadurch wird ihr Verstand und ihr Augen verblendet. Der Mensch verliert eigentlich seine Bestimmung, wozu ihn eigentlich Gott geschaffen hat. Aber wir sehen auch, dass Gottes Würde unantastbar bleibt. Wer sich daran vergreift, macht sich Gott zum Feinde. weil er sich etwas aneignet, was ihm eigentlich von Natur aus nicht gehört, nämlich die Ehre aus sich selbst heraus zu existieren und zu bekommen. Was können wir daraus für uns heute Morgen und für die Zukunft auch lernen? Wenn wir Ehre und Würde für uns suchen, wie es viele Menschen auch zu unseren heutigen Tagen auch tun, sei es in unserer Persönlichkeit, weil ich ja vielleicht Wert für meine Persönlichkeit haben will, für meine Stellung, in der ich stehe, für mein Wissen, das ich habe, oder für meine Begabungen und Errungenschaften, die ich gemacht habe. Wenn ich also Ehre und Würde möchte, aber ich sie autonom von Gott für mich in Anspruch nehmen will, dann ist es falsch. Das wäre das Gleiche, wie wenn der Mond, den wir am Abend betrachten, der herrlich schön leuchtet und uns eine Wegweisung ist und uns auch Freude bereitet in der Nacht, weil er uns Licht gibt. Wenn der Mond sagt, ich brauche die Sonne nicht, ich kann für mich allein Herrlichkeit und Ehre erwirken. Was würde passieren, wenn das tatsächlich der Fall wird? Ja? Der Mond kann ohne die Sonne gar nicht leuchten. Der Mond ist nur ein Körper, der das reflektiert, was die Sonne ausstrahlt. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wir sind nicht die Sonne, sondern wir sind Mond, die Herrlichkeit Gottes quasi weiter strahlen sollen. So wirst du dich vielleicht fragen, ja, was unterscheidet uns dann vom Rest der Schöpfung, wenn nicht sogar schon das Universum Gott Ehre und Würde schenkt? Und das hat auch David getan. David hat sich gefragt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? In Vers 5. Schauen wir mal ganz praktisch in unser Leben. Jeder von euch, der Familie gründen möchte, wünscht sich natürlich auch Kinder. Aber wenn man sich Kinder wünscht, dann sagt man sich, okay, was brauche ich denn alles, damit ich Kinder großziehen kann? Und für das Großziehen von Kindern, bis sie etwa 16 Jahre alt sind, brauchst du einige Mittel. Du musst Essen bereitstellen, Trinken bereitstellen, du brauchst Kleidung und einen Wohnort, vielleicht ein Verkehrsmittel, wo du von links nach rechts kommst. Gesundheit und Pflege musst du dich drum kümmern. Schule und Ausbildung werden benötigt. Wenn man einen Strich zieht und das Materielle zusammenrechnet, kommt bei weitem über 100.000 Euro. Ist das der Wert eines Menschen? Der chemische Wert, also das materielle Wert von einem Menschen ist, wir bestehen aus etlichen Litern Wasser. In uns steckt Kalk, Kohlenstoffe, das teilweise auch Sternenstaub ist, findet man auf dem Mond, und Spurenelemente. Das unter der Summe zusammengerechnet sind um die 2 Euro, was der Mensch materiell wert ist. Noch trostloser und noch kleiner wird aber der Mensch, wenn er sich im unendlichen großen Weltall zu behaupten sucht. Der erdnächste Stern liegt 4,28 Lichtjahre von uns entfernt. Der größte Stern, den wir so kennen, der hat 250 Milliarden Kilometer Durchmesser. Und Anzahl der Sterne sind, was wir heute wissen, unzählige. Und so mancher Evolutionswissenschaftler beschreibt den Wert des Menschen dann so. Es tut uns leid, diesen Ausblick aus unserer Forschung und Denken eröffnen zu müssen, dass das Weltall in seiner unermesslichen Größe unsere Wichtigkeit als Spezie Mensch vernichtet. Ich habe hier ein Buch, das ich ganz gut gefunden habe, auch vor vielen Jahren, Licht der Welten heißt das, von Norbert Peiler, und möchte euch auch noch mal ganz kurz was vorlesen aus dem Buch heraus, wie er auch den Stellenwert der Erde sieht im Verhältnis zum Universum. Und er bringt ein bisschen ironische Stellenwert rein. Er vergleicht das Universum mit der Erde, aber er sagt auch, dass wir uns das besser vorstellen können. Man kann das Internet mit einer Festplatte auch vergleichen. Und so schreibt er, die Erde ist ein Google, also nicht Kugel, sondern Google. Und mancher Mensch begreift sein Leben nur als einen Parameter in einem intergalaktischen Computerspiel. Gesteuert von irgendeiner Übermacht, deren Spielball wir sind. Wir haben unser Zuhause im Internet und verbringen unser Leben auf der Festplatte. So treiben wir vor uns her. Als Mitglieder einer virtuellen Pseudogemeinschaft, wo bleibt da der Sinn? Wie lange ist eine Zeit, die Millionen Jahre zählt? Eine Strecke, die Milliarden Lichtjahre lang ist. Welchen Wert besitzt in dieser Übermächtigkeit des Alls eine winzige Kugel, die unsere Erde heißt? Was ist, wenn sich unsere Einsichten und unsere Intelligenz in diesem Raum genauso relativieren wie die Zeit, die Entfernungen und die Massen? Und dann bringt er noch ein kleines Zitat heraus, wo es dann heißt, Gott ist im Himmel und im Staub dieser Welt zu Hause. Und das setzt wieder alles in ein ganz anderes Licht. Ja, der Mensch ist im Verhältnis zum Weltall eine unbedeutende Kreatur. Aber wir sind weder kosmische Eckensteher, noch sind wir Zigeuner am Rande des Universums. Nicht wir wurden für das Weltall erschaffen, sondern das Weltall wurde für uns Menschen als Wohnraum gemacht, damit wir darin das Handwerk Gottes erkennen sollen und seine Allmacht einschätzen können und anschließend die Nähe Gottes suchen. In Gottes Augen bist du wertvoll. Warum kann ich das sagen? Ja, weil wir schon im Vers 5 lesen, was ist der Mensch, dass du seiner gedachst? Gott denkt an den Menschen. Der Herr des Universums kümmert sich auch um die Menschen. Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Das heißt, im Herzen Gottes bist du als Individuum wertvoll geachtet. Kommen wir zum dritten Punkt. Die Würdigung des Menschen, da lesen wir die letzten Verse von 6 bis 9 in unserem Psalm 8. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. David sieht in Vers 6, dass Gott den Menschen in einer einzigartigen und machtvollen Art und Weise geschaffen hat. Er erinnert sich vielleicht daran, was im Schöpfungsbericht steht, wo Gott sagt, lass uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die ganze Erde. Und ihm wird klar, dass der Mensch in sich keinen Wert hat, aber dadurch, dass er ganz besonders geschaffen worden ist, dass Gott ihm auch das Leben eingehaucht hat durch den Odem Gottes, unterscheidet er sich völlig von aller anderen Schöpfung. Der Mensch besitzt durch einen Akt der Würdigung, die ihm Gott als Geschenk und als Vertrauensvorschuss auch gegeben hat, eine Einzigartigkeit im Universum. Und somit kann sich David, aber auch du, darfst dich einzigartig und weitaus wertvoller als wie alle Sterne im Universum sehen, weil Gott an dich denkt und er sich um dich kümmert. Und als Auswirkung dieser Würdigung krönt Gott den Menschen mit Herrlichkeit und Pracht als Herrscher über das ganze Universum. Mit einer Ausnahme, Gott, seinem Schöpfer, war er als einziges unterstellt. Das lesen wir auch in der Bibel. David dachte über diese Stellung des Menschen nach. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, gebot er ihnen, die Herrschaft über die ganze Erde auszuüben. Alle lebendigen Geschöpfe und alle Dinge standen quasi unter ihnen. Aber dann ist was geschehen. Wegen der Sünde wurde die Herrschaft niemals vollständig ausgeübt. Wir wissen, was mit Adam und Eva geschehen ist. Durch den Sündenfall sind sie in gewisser Weise in einen Lockdown getreten. Ja, sie wurden isoliert und durften nicht mehr in den Garten Eden und mit Gott in engen Kontakt stehen. Und sie haben alle ihre Träume, alle ihre Erinnerungen, alle ihre Unabhängigkeit, alle ihre Unschuld, all ihre Würde, alle ihre Berufung und ihre Identität, das sie vorher besessen haben, in denen sie vorher gelebt haben, von heute auf morgen eingebüßt. Liebe Geschwister, wir haben den Ursprung der Menschenwürde uns heute ein wenig betrachtet. Und wir haben gesehen, wie atemberaubend es ist, wenn wir über das nachdenken, wie wir von Gott auch gewürdigt wurden, die Krönung der Schöpfung sein zu sollen. Aber wenn der Psalm 8 hier davon spricht, dass wir über dem Universum die Herrschaft ausüben, so müssen wir doch sagen, dass das momentan nicht der Fall ist. Der Psalm 8 widerspiegelt nicht den gegenwärtigen Zustand der Dinge. Wir sehen momentan unseren gegenwärtigen Wert als Menschheit doch dezimiert. Gerade Covid-19 macht das uns ganz deutlich, wo jeder nach seinen Werten auch kämpft und schreit. Wir schlagen Hebräer 2 auf, bitte. Hebräer 2 wird nämlich genau dieser Vers und diese Verse auch wieder hervorgehoben. Und die Verse 6 bis 8 beschreiben den gleichen Vers in gewisser Weise nochmal, die lese ich nochmal vor. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehren hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seinen Füßen gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Und jetzt kommt's. Jetzt aber sehen wir ihn noch nicht alles unterworfen. Hier kommt eben ein Einschub. Jetzt aber sehen wir ihm nicht alles unterworfen. Aber es gibt etwas, was wir sehen können. Und dann schreibt hier im Vers 9, lese ich bis 10, heißt, wir sehen aber, also wir sehen durchaus etwas. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleiden mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemt ihm um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führt, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Wir sehen aber Jesus, heißt es. Was Adam verloren hat, gewinnt Jesus in überwältigender Maße zurück. Diese Privilegierung der Würdigung bezieht sich in erster Linie von diesen Versen auf den Herrn Jesus selber, wenn es hier heißt, ihm würde das ganze Universum unter die Füße gelegt. Er wird die endgültige Herrschaft über die Schöpfungsordnung antreten, weil es Adam vermasselt hat. Gott hat durch die Erniedrigung und Demütigung bis zum Kreuzestod seines Sohnes eine größere Herrlichkeit und größeren Sieg über Sünde, Tod und Teufel errungen, als wie Adam verloren hat. Und deshalb krönt Gott ihm auch mit Herrlichkeit und Ehren. Er überträgt ihm die höchsten Würden und alle Wertigkeiten und Rechten über alle Dinge im ganzen Universum. Und als solcher besitzt er dann auch die Macht und die Kraft, diejenigen zu retten und die mit Herrlichkeit auszurüsten, die auf ihn schauen und die sein Angesicht lieb haben, die ihm vertrauen, die ihr Leben ihm anvertrauen, so wie der Uli uns das auch einleitend erklärt hat. Psalm 8 spricht also von einer Sehnsucht des Menschen und von einer Verheißung, die Gott uns Menschen gibt, tatsächlich eine unantastbare Würde zu erlangen. Aber diese Würde, die erlangst du nicht aus dir heraus selber, sondern die wird dir wieder von Gott als Geschenk gegeben in Jesus Christus, der unser Retter und unser Herr in unserem Leben geworden ist. Ich komme zum Schluss. Heute sagen viele Menschen in den Tagen, wir sollen die Chance nutzen und uns über unsere Wertigkeit und unsere Lebensziele Gedanken machen. Und das will uns die Bibel auch immer wieder sagen. Nutze die Chance heute. Nach welchen Maßstäben lebst du momentan dein Leben? Die menschlichen Schwächen, die werden im Angesicht Gottes immer bloßgestellt. Da wo wir etwas als wertvoll und gut erachten, sehen wir oft im Angesicht des Wort Gottes, dass es oftmals nichts wert hat oder dass es nicht die Wertigkeit besitzt, die wir denken, dass es haben sollte. Aber Gott gibt uns die Chance, das Geschenk, das er uns angeboten hat, in seinem Sohn. Wenn wir ihn annehmen, dann haben wir auch in ihm alles, was vor Gott bestehen kann. Wir sollen den Herrn Jesus nehmen und ihm Ordnung in unserem Leben machen lassen. Er versöhnt uns mit Gott und bringt in unserem Leben Früchte hervor, die gut sind. Und Jesus Christus verändert deine ganze Zukunft. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, dann ist deine Zukunft gesichert. Dann hast du eine Zukunft, die ehrenvoll und würdig ist, weil du denjenigen an deiner Seite hast, dem alle Ehre und Würde gegeben ist. Also, wir haben gelernt, dass alle Wertigkeit, die ein Mensch vor Gott besitzen kann, allein durch Jesus Christus zu finden ist, nicht durch irgendein Grundgesetz und nicht durch irgendeine Gesetzgebung, die uns die Politik gibt. Wir haben eine Wertigkeit, die ewiglich besteht. Er ist unsere Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Er ist unsere Heiligung, die durch Gott gewirkt wird. Und er ist unsere Würde und Zukunft und Ehre, die zu ihm hinführt. Und das, liebe Geschwister, möchte ich in den Fokus stellen, wenn wir in den heutigen Tag, Zeitalter leben, dass wir auf ihn schauen und nicht auf die Umstände um uns herum. Ich möchte enden mit einem Vers aus Offenbarung 5, Vers 12, wo es heißt, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Amen.